WM ist vorbei, Argentinien ist Weltmeister und ihr habt es gerade eben im Intro gehört, eine kleine Schweigeminute noch von Argentinien und Emiliano Martinez in Richtung Kylian Mbappé, wahrscheinlich auch mit einem kleinen oder etwas größeren Augenzwinkern, aber ich glaube an Mbappé lag es an diesem Spiel oder an diesen Tagen nicht, dass Frankreich da verloren hat, aber auf jeden Fall lag es zu großen Teilen an Emiliano Martinez, dem argentinischen Torhüter, dass Argentinien und auch Lionel Messi endlich nach 36 Jahren diesen Titel da eingefahren haben. Wir wollen jetzt natürlich nochmal auf dieses Endspiel blicken und auch noch so ein kleines Recap machen zu diesem ganzen World Cup, der da jetzt in den letzten 4 Wochen da stattgefunden hat. Und natürlich mache ich das nicht alleine, wie immer eigentlich, wenn es darum geht, irgendwie irgendwas in einem größeren Kontext einzufangen, ist natürlich Axel wieder mit dabei. Schönen guten Morgen, mein Lieber.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich auf die nächste, Dreiviertelstunde.
Und bin gespannt, 4,5 Stunden. So.
Was du so zu erzählen hast, freue ich mich auf jeden Fall. Ne? Und was wir für einen Austausch heute haben, denn am Ende des Tages war es natürlich doch dann schon sehr interessant, muss man sagen. Ne?
Was für dich, können wir gleich mal einsteigen, was für dich die WM der Torhüter?
Nein.
Nein?
Irgendwie nicht, nein. Also man hatte schon WMs, wo sich mehrere Torhüter in den Vordergrund gespielt haben. Du wirst mich wahrscheinlich korrigieren, weil du vielleicht ein bisschen genauer hingeschaut hast bei Einzelnen. Ne? Aber ich muss jetzt nicht sagen, dass mir einer besonders krass aufgefallen ist, der besonders Dinge getan hat, die sehr viel besser waren als die von anderen. So, aber da wirst du mir vielleicht jetzt wahrscheinlich direkt auf die Finger hauen und sagen, nein, das stimmt nicht. Und dann werde ich sagen, stimmt, da hast du recht. Aber ich bin gespannt,
Ich würde dir ja schon insofern recht geben, als dass jetzt quasi dieser große Kontext, wie man jetzt vielleicht das Torhüterspiel irgendwie in Anführungsstrichen neu erfunden hat, ist natürlich aufgrund der letzten WMs, wenn wir jetzt 2014 und auch 2006 mit Jens Lehmann dort, der Spielfortsetzung einfach extrem gut waren, auch Manuel Neuer 2014, bla bla bla, kennen wir alles. Da würde ich schon sagen, also gebe ich dir völlig recht, da wurde jetzt im großen Kontext nichts Großes neu erfunden oder irgendwie das Rad da neu erfunden. Aber trotzdem standen ja, fand ich, jetzt einige Keeper da im Vordergrund. Aber, muss auch dazu sagen, vorrangig dann in den Elfmeterschießen. Ne? Ob das jetzt Livakovic bei Kroatien war, Bonu dort gegen Spanien, gegen Spanien. Ja. Marokko, ja, war jetzt gerade ein bisschen von der Rolle. Aber das waren ja trotzdem alles Elfmeterschießen und da haben wir es schon mal oft genug besprochen. Das kann halt mal passieren, auch wenn man sich als Torwart mit seinem Torwarttrainerteam und so weiter auch natürlich gut auf Elfmeter vorbereiten kann. Aber das ist ja dann so eine Sache, wo du einfach Glück brauchst und auch eine gewisse Ausstrahlung brauchst. Das hat man jetzt auch in dem Finale gesehen, fand ich.
Ich zitiere eine der ersten FIFA-Analysen. Trotz der verschärften Regel werden deutlich mehr Elfmeter als früher von den Torhütern abgewehrt. Waren es in Russland nur 17%, sind es 4 Jahre später in Katar stolze 36%.
Das ist krass.
Das ist krass.
Das ist ein krasser Ausschlag. Ja.
Ich habe das Ganze jetzt nur weitergeleitet bekommen, dass es in der ersten FIFA-Analyse stand. Chris hat mir das weitergeleitet. Grüße an Chris. Ich konnte es jetzt nicht belegen. Also ich habe es nicht nachgeschaut, also der Witz, ne? Aber das ist schon relativ vertraulich und da musst du halt schon sagen, es hat wohl damit zu tun, dass die Torhüter, wenn sie sich für ein Eck entscheiden, einfach nicht mehr dieses nach vorne springen haben, ne? Sondern sie bleiben dann vielleicht schon, also nicht dieses krasse nach vorne springen, dann den Fuß nochmal 1,5 Meter höher setzen wie Grundlinie und dann vielleicht das richtige Eck haben, aber zu spät kommen, sondern vielleicht geht es dann schon in die Richtung, dass sie einfach ein bisschen länger Zeit haben, um den Ball zu erreichen und deswegen auch Schüsse halten können, die vielleicht nicht ganz so platziert sind, ja, also nicht komplett in der Ecke sind, dafür einfach mehr Zeit haben, um die Hand vielleicht noch hinzubekommen oder so, aber dann müsste man sich jetzt natürlich auch alle Elfmeter anschauen und am Ende des Tages auch wirklich fragen, ob sich das lohnt, da nachzuforschen. Aber es ist schon krass. Also von 17 zu 36%, da haben wir eine Doppelung. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Das ist schon viel. Ne?
Wir hatten, glaube ich, in den vorherigen Folgen hatten wir auch irgendwann mal drüber gesprochen. Aber da war natürlich dann die Zahlenlage dann nicht ganz so extrem. Das war, glaube ich, nach den Viertelfinalspielen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber es war natürlich schon extrem krass, wie da die Höhe ist. Und ich finde es ganz interessant, was du da sagtest, dass da die Torhüter aufgrund der Tatsache, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, weil sie nicht mehr ganz so aktiv nach vorne gehen vorher, sich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich finde auch bei Martinez hat man das jetzt im Elfmeterschießen und auch, also nicht nur im Finale, sondern auch davor hat man es gegen Holland auch ganz gut gesehen, ja, extrem lange hinter der Linie steht und dann eigentlich so eine Art Doppelschritt macht. Also mit dem, wenn er jetzt in die rechte Ecke spielt, hat man gesehen, dass er mit dem Ball links dahin geht und dann mit rechts aktiv nach vorne geht, dass er einfach auf jeden Fall mit irgendeinem Körperteil noch hinter der Linie ist. Fand ich irgendwie ganz interessant, ne?
Es ist sehr interessant zu beobachten, aber grundlegend ist es auch, wenn ich so trainiere, sage ich jetzt einfach mal, dann schaue ich ja auch immer lieber einen halben Meter weiter hinten stehen und dafür den Schritt dann aktiv nach vorne setzen, wenn du ihn setzen kannst. So. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema, was beim Elfmeterschießen dann mit reinlaufen kann, wenn man sich da explizit drauf vorbereitet. Und ich glaube, das sind ja gerade diese Turniere, wo es meistens, oder nicht meistens, sondern die Chance sehr viel höher ist, dass es in einem Elfmeterschießen mündet, als wenn du beispielsweise Champions League zwei Spiele hast. Also oder irgendwie irgendwas anderes hast noch, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Das ist schon sehr, sehr viel eher der Fall. Und von daher finde ich schon, dass es auch Sinn macht, sich da mehr auf die Elfmeter zu fokussieren als Torhüter. 2006, ich glaube, Jens Lehmann hat es vorgemacht mit seinem berühmt-berüchtigten Zettel. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemanden gab, der vorher schon mal so einen Zettel hatte, aber da bin ich vielleicht
fällt
auch
ziemlich gut für dann. Mir fällt jetzt auch gerade in dem Fall gar keiner ein, der das machen könnte, aber es gibt natürlich immer so diese kleinen Tricks, also können wir vielleicht mal so dieses Torwart-Trainer-Thema aufmachen, wie bereit, also gut, wir sind jetzt auch nicht dieses absolut hohe Level, ne? Manche würden sagen zum Glück, andere sagen schade. aber wie bereitest du dich mit deinem Torwart-Team auf solche Szenen vor? Ihr hattet ja jetzt auch mit Zuzenhausen schon in Waldhof Mannheim, glaube ich, mal zu Gast im Pokal, ne?
Ja, jetzt haben wir wieder einen Regionalligisten zu Gast, wo es natürlich schön wäre, wenn es ins Elfmeterschießen geht. aber gar nicht bisher. Also das hatten wir noch gar nicht auf dem Schirm. Am Ende des Tages, glaube ich, habe ich jetzt mit meinem Torhüter, wir hatten 3 Elfmeter dieses Jahr und 2 gehalten. Also ich sage mal so hier, klopf.
Ja, ich klopfe auch nochmal, ja.
Das ist auch so, dass sie, falls wir ein Elfmeterschießen haben sollten, wieder im Pokal, dass die Quote so bleibt, weil dann sieht es ganz gut aus. Nein, so habe ich dafür keine Zeit, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, wenn es dann soweit ist und es kommt dann drauf an, würde ich mich vielleicht mal ein bisschen mit beschäftigen, aber du hast ja halt auch die ganzen Daten nicht, die
Profis sagen, ne?
haben. Mhm. Ja, also, und da gehe ich halt einfach dann auf die Erfahrung meines Torhüters, ne, und würde da jetzt nie sagen, hey, guck mal da, das Beste war, es war einmal Elfmeterschießen, letztes Jahr hat einer immer Elfmeter geschossen, habe ich ihm vorgeschrieben, übrigens, wenn wir heute einen Elfmeter haben, das ist der und der und der schießt den. Und bevor ich weiterschreiben konnte, schreibt er mir zurück, 2019 hat er bei mir hier hingeschossen, 2018 hat er bei mir hingeschossen. Ich so, oh Gott, was ist mit ihm?
Okay.
Ne, und da hat er aber nochmal hochgeguckt und nach rechts geschaut. Und ich habe dann auch gesagt, okay, dann lasse ich das mal sein. Jetzt in der aktuellen Saison bin ich wieder hergegangen und habe gesagt, hier, guck mal, der XY, der schießt immer nach links, der die letzten 2 nach links. Wir kriegen 11 Meter gegen uns, Timo springt nach rechts, hebt ihn rechts. Okay, gut, gut. Ja. Also wieder, von daher ist es, da bin ich raus, was für Elfmeter. Wie sieht es bei dir aus, Sarah?
Naja, also ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung als Torwart selber noch sprechen. Als Torwarttrainer ist es bei mir ähnlich wie bei dir, ne? dass man einfach keine Daten groß hat, weil wie hat 6-7 die Liga, ist einfach nicht möglich, irgendwie Video-Scouting zu machen oder überhaupt so Scouting zu machen, zumindest langfristig gesehen. Dann vertraue ich halt meistens auch auf die Erfahrung meines Torwarts, der jetzt 30 ist aktuell, ganz erfahrener Mann, auch auf dem Niveau schon ziemlich gut einfach ist, da habe ich ja auch vollstes Vertrauen, auch bei den jüngeren Spielern sage ich, ey, guckt einfach, ihr habt da meistens so ein ganz gutes Gespür dafür, wie vielleicht der Spieler so im Spielsatz immer war, wenn es vielleicht einer ist, der gerne mal ein paar Tricks macht oder eher so ein Luftikus vielleicht ist, ne? Schießt vielleicht eher mal übers Standbein, also rechts Füße nach links, so Schützen aus dem Sehen und andersrum genauso, sowas halt, aber viel kann man da auch nicht machen und sowas bei mir auch, dass ich mir halt dachte, okay, wenn ich jetzt auch schon so einen recht spitzen Anlauf habe vom Winkel her, dann schießt er vielleicht eher übers Standbein.
Ja,
solche kleinen Sachen, ne?
Du musst auch den großen Unterschied machen. Erheblichen Unterschied ist, dass wir gegen Mannschaften spielen, wo meistens immer derselbe Hannes schießt, ne?
Ja, genau. Ja.
Und in Nationalmannschaften hast du quasi die besten 11. Und da hast du
ja schon trotzdem ein bisschen dabei.
Ja, nee, natürlich. Ich meine, aber eben wenn es dann zum Elfmeterschießen kommt, hast du ja 6 Schützen und diese 6 Schützen sind in ihren Vereinen meistens auch nicht die letzte Wahl. Ne, wenn es darum geht, in der Champions League mal einen Elfmeter zu schießen oder so. Und da kannst du vielleicht schon auf die letzten 5-6 Jahre mal zurückblicken. Und weißt du, also das, so ein Torwarttrainer auf Nationalmannschaftsebene, was muss der Zeit haben? Und dann kann man sowas natürlich machen. Ne? Also, dass du wirklich sowas komplett scannst und auseinander nimmst. Und deswegen Ich sehe da keinen Bedarf. Ich vertraue da ganz auf meinen Teuter, der das auch sehr gut macht. Und ja,
genau. Nun hat man jetzt im Finale mit Hugo Lloris und Emiliano Martinez zwei, hat man, glaube ich, sehr gut gesehen, unterschiedliche Torwarttypen einfach, wie man Elfmeterschießen angeht. Also Hugo Lloris eher fokussiert auf die ganze Sache, eher ruhig, wenig Konfrontation, konzentriert sich auf sich, und Emiliano Martinez, ja, eigentlich das komplette Gegenteil. Also hat
auch sehr unsachlich, ja.
Aber ja, und, ja, was heißt unsachlich? Also das war jetzt eine Frage an dich, ne? Wie du das siehst. Also persönliche Präferenzen, das eine, und auch vielleicht zu sagen, das war jetzt, da hat Emiliano Martinez für dich die bessere Ausstrahlung gehabt. Natürlich, wer jetzt am Ende gewinnt, hat dann immer mehr auf seiner Seite, aber ist ja trotzdem schon auffällig, ne?
Ja, also er hat dasselbe Eck, glaube ich, auch zweimal noch gehabt. Also einmal, wo der Ball am Tor vorbeigeht. Ne? Beispielsweise, ich weiß nicht, ich kann mich nicht, und das muss ich jetzt einfach so stehen lassen, nicht in die Lage eines Schützen reinversetzen.
Ja.
Ne? Deswegen ist es für mich fern zu beurteilen, ob man sich von dem Gegenüber, von dem Verhalten maßgeblich beeinflussen lässt. Sage ich jetzt einfach mal. Also ob das, natürlich gibt es wahrscheinlich Typen, die sich davon beeinflussen lassen, anderen wiederum gar nicht. Ich gucke mir Lionel Messi an. Hä? Ja, ich habe auch gestern wieder dieses Fußballspiel gesehen. Ich muss ehrlich sagen, Lionel Messi habe ich mir nie, schon seit die letzten 15 Jahren nicht genauer angeguckt, weil ich immer nur dachte, jo, der ist Hype und genug Leute gucken den an und natürlich ist er wahrscheinlich krass. Aber gestern habe ich mir das halt natürlich notgedrungen, in Anführungszeichen, mal genauer angeschaut. Der erste Kontakt von dem, und also einfach vom Spielen her, ne? Ich gehe jetzt gar nicht ins Weg vom Elfmeter, dass es natürlich schon komplett andere Welt ist. Also, ja. Es ist unglaublich, wie der Situation löst, Drucksituation löst mit zwei Spielern um sich, im Rücken zum Spielfeld, irgendwo auf der Sechs, wo er rumgerannt ist und hat einen Ball wow. Bin komplett.
Mbappé auf der anderen Seite ja genau das Gleiche. Es war ja auch komplett so, Cheat-Mode. Also das war ein unglaubliches Spiel für den Typen und der ist halt erst 23. Also, das ist unfassbar.
Ja,
Dreierpack
im Finale. Bis gestern hatte ich den ja noch nie so auf dem Schirm bei großen Spielen und Toren. Ne? Also du musst ja sagen, bis zu seinem Tor, das er dann gestern gemacht hat, ich gehe auch weg von dem Elfmeter, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, wann er in einem großen Spiel mal ein Tor gemacht hat.
Ja, nämlich dieses Champions-League-Finale gegen Bayern, ne, wo er dort gegen Neuer zweimal dort recht kläglich vergeben hat. Aber
ich muss aber auch sagen, mein Hirn geht nicht bis 2018 zurück.
Ja, genau.
Weil da hatten wir, glaube ich, im Finale hatten wir ein 4-2, glaube ich, so gegen Kroatien.
Genau.
Ja. Und da ist er vielleicht dann, aber auch, glaube ich, nicht, sonst hätte sich dieser Eindruck bei mir nicht so verfestigt. Ich weiß nicht, parallel kann ich ja gleich mal schauen.
Es gab damals dieses krasse Solo-Tor auch gegen Argentinien dort, als Argentinien gegen Frankreich gespielt hat bei der WM 2018. Ja. Das war halt krass, ne? Aber ansonsten gebe ich dir recht, so in diesen richtig großen Spielen ist er jetzt auch nicht so oft in Erscheinung.
Sag mal so schön, Big Game Player, sagt man da so schön. Genau. Ne? Und es gibt nicht nur Big Game Player, sondern auch Big Game Torhüter. Und ich mache jetzt den Übergang, der ist krass, ne? Also das war natürlich, bis gestern wusste ich jetzt nicht so richtig, wer Torhüter des Turniers werden soll, ne? Wusstest du das bis gestern schon? Also bis zur 123. Minute gefühlt oder hast du noch gestruggelt so?
Ja, ich bin natürlich ein bisschen befangen aufgrund meiner Sympathien für Emiliano Martinez.
Okay.
Weil ich ihn generell ziemlich geil finde. Also ich habe da gestern schon irgendwelche Memes gesehen, dass dieser ganze WM-Triumph eigentlich nur daher rührt, dass damals Neil Mopay, damals Stürmer noch bei Brighton in Hove Albion, irgendwann im Juni 2020 Bernd Leno verletzt hat und daraufhin eben Emiliano Martinez bei Arsenal dann ins Tor rückte und dann unfassbar gut spielte, auch im Elfmeterschießen im FA Cup damals gegen Chelsea, da, glaube ich, einen Elfmeter pariert hat und daraufhin eben zu Aston Villa gewechselt ist und sich dann in die Nationalelf gespielt hat und dann, der Rest ist halt Geschichte. Ja. Solche Geschichten halt, das finde ich halt extrem krass, wie der halt schon fast mit 28, 29 so die Karriere so dermaßen Fahrt aufgenommen hat.
Ich habe
immer nur verliehen und alles, also war ich da schon ein bisschen befangen, aber ich gebe dir recht, bis dahin hatte ich trotzdem noch so einen Keeper eben wie in Livakovic, auch ein Bonu, waren da bei mir auch in der Verlosung mit drin, aber spätestens seit dieser 120. 123.
Wie schnell das gehen kann, ne? Schnell das geht, dass auf einmal einer 120 plus 3 Stand von 3 zu oder unentschieden, ganz egal, und dann diese 1 gegen 1 Situation, und weißt du, an was es mich erinnert hat? An Iker Casillas 2010, auch wenn natürlich die Situation ein Tick anders war, aber wir hatten auch diesen Freilauf, also beziehungsweise diese in Anführungszeichen 1 gegen 1 Situation, und hatten auch dann den Torhüter am Ende, der sich damit gekrönt hat. Und ich glaube auch Casillas hat sich damals, 2010, mit diesem Save einfach die Krone aufgesetzt, glaube ich selbst auch, ne? Und ich glaube, das war auch in dem Fall jetzt so. Aber es gibt natürlich auch erschreckende Zahlen, auf die wir vielleicht später noch kommen, was den eigenen Ballbesitz angeht.
Das können wir dann gerne machen. Lassen wir kurz noch genau. bei dieser Parade bleiben. Natürlich gegen den Frankfurter Rental Kolumuani. Der dort eigentlich, finde ich, alles richtig macht, nimmt den Ball dort Volley. Auch nicht einfach, aber Martinez, was ich also beeindruckend finde an dieser ganzen Szenerie, wie lange er einfach geduldig in seiner neutralen Position bleibt, gar nicht spekuliert. Das wäre jetzt vielleicht dieser Vergleich zu dieser Casillas-Szene, der damals gegen Robben, weiß ich noch, sich eigentlich nur hat nach rechts fallen lassen. Glück hatte, dass der linke Fuß noch, also Glück, ne, Anführungsstrichen, ne?
Doch, Glück.
Ist der Fuß so hoch, schnellt so ein bisschen, ne? Ja. Aber das war jetzt eine ganz, also eine total, ich will mal sagen, eine sachliche, überragende Parade, so.
Er sieht, der Ball fällt runter, glaube ich, und du guckst, du hast ja das Ganze vorher so ein bisschen drin und die Situation hat es ja auch nicht mehr hergegeben, dass da einer jetzt noch groß rummacht und probiert ihn vielleicht mit der Innenseite oder so. Der hat gesehen, okay, der wird auf jeden Fall vollspannen, er wird auf jeden Fall auf meinen linken Fuß, weil er hat ihn auf rechts, ne? Und er macht in Anführungszeichen nicht sein kurzes Eck, wäre falsch, das wäre die falsche Bezeichnung, aber er macht einfach er geht ja auf sein linkes Bein und sagt, jawohl, da muss ich fest sein, da muss ich da sein. Wenn ich eine Chance haben möchte, muss ich hier am Start sein und nicht mit meiner rechten Hand zum Beispiel oder so. Ne? Und eben linkes Bein, vielleicht noch linker Arm, wobei ich glaube, die Dynamik war brutal. Ne? Und von daher hält er ihn mit seinem linken Fuß und macht einen Sonntagabend für mich zu einem... Also es war ein versöhnlicher Abschluss für mich dann eines, weil wenn das Ding Frankreich noch gedreht hätte, wäre ich ja persönlich auch, als hätte ich einen Glauben verloren. Ne? Also ich weiß, da kannst du ja, also ich habe viel auf Torhüter geachtet gestern auch, ne, weil ich mir das ganze Spiel auch detailliert angeschaut habe, aber es war schon, also wenn das Ding Frankreich gedreht hätte, da ist jetzt mein argentinisches Herz, das ich eigentlich nicht habe, ist dann doch irgendwie so ein bisschen aufgegangen, als es dann zu Ende war und ich war dann, ja, genau, war schon verrückt.
Absolut. Ich glaube, wenn es die Hand Gottes 1986 gab von Maradona, dann war das jetzt auf jeden Fall der Fuß Gottes von Diego Martinez. Also, also richtig tolle Parade. Man kann, also egal, ob das jetzt irgendwie in der dritten Minute gewesen wäre im Spiel beim Stand von 15-0 für Argentinien oder jetzt eben hier das 3-3. Also es war, egal wie, das ist eine überragende Parade. Und danach, das war eigentlich das Krasse, das hat das ZDF gar nicht in der Highlight-Video mit drin. War es ja dann sogar noch so, dass man dann noch diese Szene von Lautaro Martinez, glaube ich, gesehen hatte, der dort dann noch direkt im Anschluss eine riesen Kopfballchance hatte. Ja. Direkt im Gegenteil, das war das auch so mein Fresse. Also wenn das jetzt auch noch reingegangen wäre, dieser Ball.
Ja, das Spiel hätte das verdient gehabt, so glaube ich.
Ja, genau. Also das war absolut, das war, glaube ich, eins der besten Finalspiels überhaupt bei einer WM, die jetzt, finde ich, auch aufgrund dieser ganzen Begleitumstände, ne, erstmal zu Glück vorbei ist, aber das Finale und die ganze WM mit den ganzen Spielen an sich war komplett.
Es waren viele Top-Spiele, aber richtig geile Spiele waren dabei. Ne? Also von daher, dass, wenn du alles andere ausblendest, natürlich, um jetzt nicht auf diese Thematik zurückfallen müssen, aber ich, wie gesagt, Martinez krönt sich in dieser Situation dann noch, aber wird natürlich in der Berichterstattung immer meilenweit hinter einem Lionel Messi jetzt, also, verbleiben, wo du natürlich halt auch einfach sehen musst, okay, der hat da einfach auch nicht die Reputation, beziehungsweise dieses Standing auch nicht, weil ich glaube, seit 2020 ist der Torhüter, Stammtorhüter, sorry, Stammtorhüter.
2021,
Und davor habe ich mir die Spiele angeguckt, das ist ja ein Skandal, da hat er gefühlt, seit 2012, seit er nach Europa gekommen ist oder so, 11, 12, um den Dreh rum, weißt du vielleicht besser, hat er gefühlt nicht mal eine Saison voll Spiele gemacht, ne?
Weil er wurde halt sehr, sehr oft ausgeliehen, genau.
Und dann im späten Alter, im Anführungszeichen, hat er dann nochmal so die Kurve bekommen und wird jetzt Weltmeister und rasiert da in der 123. mit so einem Save wirklich komplett alles ab. Und das war so geil und es hat wirklich, es war schön. War sehr schön, hat mir sehr gefallen.
Sehr gut. Wollen wir nochmal ganz kurz auf sein Gegenüber Hugo Lloris gucken, zum Abschluss dieses Spiels vielleicht, weil ich bin mir ein bisschen unschlüssig, was wir mit diesem 0-2 oder zwischenzeitlich 0-2 machen. Dieser argentinische Konter, der wirklich One-Touch sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell gespielt wurde. Wir haben dann einen Alexis McAllister, der den Ball aus halbrechter Position am Strafraumeck einmal quer durch den Strafraum spielt auf Di Maria, der dann aus 6 Metern vielleicht von rechter Position aus Torhüter-Sicht zum Abschluss kommt. Lloris, finde ich, geht da recht früh runter und ich glaube auch, Lloris hätte da ein bisschen proaktiver noch sein können, weil es war, glaube ich, recht lange klar oder recht früh schon klar, dass McAllister den Ball auf jeden Fall rüberlegen wird. Und als er ihn rüberlegt, steht Lloris halt innerhalb des Fünfers. Auch wenn ich immer ein Fan davon bin, ne, möglichst viel Reaktionszeit zu haben, aus bei Schüssen außer
ja,
der 16
ist. Aber
in dem Fall, genau. Aber ich glaube auch, die ganze Körperhaltung von McAllister hat es in der Szene gar nicht hergegeben, dass er den dort irgendwie aufs kurze Eck drauf fackelt, glaube ich.
Ja, aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, du kannst es von Hugo Lloris nicht erwarten. Heißt der eigentlich, jetzt mal ganz kurz, Hugo ja. oder Hugo oder Hugo,
Hugo
oder
Hugo?
Hugo. Hugo. Okay.
Uns Hugo.
Das kannst du von Hugo und Hugo kannst du das nicht erwarten, dass der so aktiv den Raum verteidigt. Kannst du nicht. Da musst du dich im Vorfeld für einen anderen Torhüter entscheiden.
Ah ja, krass.
Weißt du? Also ich finde, du kannst es von einem Hugo Lloris, der andere Stärken hat, ganz andere, kannst du nicht erwarten, dass er da vorne den Ball wegnimmt. Und ich glaube auch, wie du schon sagst, es ist halt ist
ein total schwer. Klar.
Du spielst halt ein Finale, es steht 1-0, es steht nicht 3-0 für dich, ne? Mhm. Sondern es steht 1-0 für den Gegner und du, dann fokussierst du dich mehr aufs Tor vielleicht, ne? Und lässt dich noch ein, zwei Meter mehr fallen. Auch ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen, 5 Minuten später, oh, den kann er vorne wegnehmen. Ich habe mir es dann nochmal angeguckt, ein Hoch auf die ZDF oder ARD Mediathek, ne? Und nochmal und nochmal und nochmal. Und ich denke so, okay, pff, nee, also extrem auch bei dem schwer. Torhüter, der im Raum, also wenn er da vorbeirutscht, wenn er da vorbei, das ist mal der Erste. Ich gehe eher, wenn überhaupt, dann auf die Situation, die danach ist, ne? Also, dass er, es ist nicht Alibi, ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist schon. Er rutscht halt, springt halt irgendwie rein. Ich erinnere da mich einfach daran, dass er keine sinnvolle 1 gegen 1 Technik da ist, versucht genau. hat anzuwenden, sondern einfach nur, der hat zu den Feuerwehrmann gespielt, obwohl es noch gar nicht so, natürlich hat es gebrannt.
Ja,
aber es, sagen. Natürlich hat es gebrannt, aber es hat nur nicht lichterloh gebrannt, sondern ich finde schon, dass er ein bisschen sachlicher hätte sein können und nicht also einfach
nur länger aufrecht bleiben, quasi in den richtigen Block reinrutschen und nicht diese.
Ja, dieses
Marc-André
Ter Stegen, blocklang, probieren, mit der Gefahr, auf die Gefahr hin, dass er vielleicht dann da schon zu spät kommt. Aber ich sag mal, wer das noch schafft, mit den Händen voraus in eine Situation reinzukommen, der schafft es vielleicht auch noch einen Block lang zu setzen, wenn er das jeden Tag macht. Ich nicht. Du auch nicht wahrscheinlich.
Ich auch nicht mehr. Nee,
die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, es wäre möglich gewesen. Und wenn du dir jetzt Blocklang-Situationen von anderen Torhütern, die das sehr gut können, anschaust, die das auch gelehrt bekommen, schau dir beispielsweise Marc-André Ter Stegen, der ein überragender
Martinez Blocklang hat's hat es auch gemacht.
Ja, genau. Ja, genau. Und da wäre schon die Möglichkeit vielleicht gewesen, also den Ball vorne, da muss ich wegcanceln und schon gar nicht bei Hugo Lloris. Weil der einfach nicht der Typ dafür ist und weil es von vornherein klar ist, du hast vielleicht so 5 Torhüter zur Verfügung, welche du nehmen kannst, ne? Und wenn du dich halt eben für so einen entscheidest, dann weißt du, dass der defensive Raum da nicht so aktiv verteidigt wird, ne? Sondern eher das Tor und deswegen mache ich ihm da keinen Vorwurf bei dem Querpass. Wie siehst du das?
Naja, also der Querpass bin ich jetzt bei dir, also habe ich ja vorhin schon mal gesagt, es ist brutal schwer, auch wenn vielleicht mit ein bisschen Auge du da vielleicht noch einen Schritt vielleicht vorher doch noch dir irgendwie ergaunern könntest. So. Aber dann auch, man sieht es dann auch in dieser Querpass, als der Querpass dann gespielt wird, wie leicht zögerlich er dort kommt. Also er beginnt quasi diesen Ballangriff beginnt er quasi mit einem Kreuzschritt, also setzt das linke Bein über das rechte. Aber dann, was erstmal gut ist, weil dann überbrückst du halt in kürzerer Zeit viel, viel mehr Raum und so weiter. Aber dann diese ganz kurzen Tippelschritte irgendwie, wo er eigentlich klar ist, okay, du kommst jetzt nicht innerhalb der nächsten 2 Schritte dann zum Ball, so, weißt du? Dann schiebt ihn
noch aggressiver hin. So, das ist genau das.
Genau, dann schiebt noch aggressiver hin, so. Und dann gipfelt die ganze Szenerie dann in diesen viel zu frühen Runtergehen. Also, du hast es schon angesprochen, Lloris ist nicht der Keeper, der dafür bekannt ist, zu blocken. Ich gucke recht viel Premier League auch. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass Hugo Lloris in der ganzen Zeit mal einen Block lang irgendwie gemacht hat. Kann halt einfach sein, dass er halt so ein anderer Torwarttyp ist, alles gut, ne? Und ich bin auch der Meinung, es ist auch ein sehr, sehr schneller Keeper. Gute Beinarbeit normalerweise, also eigentlich immer sehr, sehr schnell auf dem Bein und so weiter. Ich hätte ihm sogar zugetraut, dass er noch schnellstmöglich dort die Distanz verkürzt, aber irgendwie war er dort zu zögerlich, keine Ahnung. Also hat eigentlich die körperlichen Voraussetzungen, dort schnell hinzusprinten. Und dieser Block, den er dort macht, wir hatten es, glaube ich, in dem nach dem Spiel Schweiz gegen, da war es das Schweiz-Spiel, bin gerade unsicher. Ah, nee, das war Südkorea gegen Brasilien, als Heumann Son dort gegen Alisson so eine Szenerie hatte, als er dort geblockt hat. Auch Alisson ist auch nicht dafür unbedingt bekannt jetzt, diesen, oder generell südamerikanische Torhüter dafür bekannt, diesen klassischen Block zu machen, sondern die machen immer so eine leicht, so einen reingerutschten Block. Weiß nicht, ob das schon mal aufgefallen ist, wo die quasi, also Alisson ist quasi so reingerutscht, so leicht seitlich, hat dann mit dem linken Knie, was unten war, quasi den Tunnel sozusagen verhindert. Das rechte Bein war lang, hat quasi rechts unten sozusagen dicht gemacht und die Hände waren ähnlich wie beim Block eben nach vorne seitlich so gerichtet und hat dann quasi dann oben dicht gemacht. Wollte Lloris, oder Lloris hat, glaube ich, eine ähnliche Technik, aber führt sie halt nicht ganz so körperlich präsent aus, will ich mal sagen. Also deckt da viel, viel weniger Raum ab. Also mir passt die Szenerie überhaupt gar nicht, weil er luft ihn ja nur ganz leicht über seinen Körper. Man kann dann natürlich sagen, also ich bin auch der Meinung, wenn die Maria vielleicht sieht, dass Lloris da einen großen Block macht, könnte die Maria da vielleicht auch irgendwie noch drumherum trippeln oder wie, keine Ahnung, oder einfädeln oder das eben durch die Beine schieben. Also so gut würde ich die Maria schon einschätzen. Deswegen ist es dann im Nachhinein immer leicht zu sagen, hey, der hätte doch das und das machen müssen, hätte er locker gehalten. Aber als er über ihn drüber geht, der Ball, liegt Lloris halt schon komplett wie eine Bahnschranke am Boden. So.
Ja, genau, das war so der Punkt. Also, was mir erstmal zeigt, okay, für einen Ballangriff vorne den Ball zu holen, war auch viel zu spät. Also war einfach zu spät.
Ne? Genau. Und dann auch nicht überzeugend genug.
In der da kann man ihm vielleicht irgendwo eine Beteiligung in seine Leistung gestern reindrücken. Ja, safe. Also, wie gesagt, ich gehe vom ersten Ball weg, da bleibe ich auch weg. Am Ende. Ich stell dir jetzt mal vor, der wäre nicht reingegangen. Wie scheiße wäre das denn gewesen? Also so ein Spielzug, der so papp, papp, papp. Ich bin ich habe geschaut und dachte so, wow, was wenn das jetzt, wenn er den jetzt noch scharf rüberspielt und der drückt den direkt, dann ist es das Tor des Turniers auf jeden Fall. Egal ob Finale oder was weiß ich, ich habe nicht so viele andere Dinge gesehen, aber mannschaftlich rausgespielt. Natürlich war vielleicht irgendwo so ein Fallrückzieher dabei bei Senegal gegen Schieß mich tot oder so, nur als Beispiel. Aber teamtechnisch rausgespielt war das das Beste, was ich seit langem gesehen habe, auf so einer Bühne, ne? Und da der Kommentator hat auch wieder gesagt, hier Bräuch von bei der ARD, irgendwo hatte Messi dann auch wieder seine Füße im Spiel und das hat er ja auch gehabt und es war auch so zack, 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 war das einfach wundervoll und hat so schön ausgesehen und hey, komm, also zum Glück ist der reingegangen, ne?
Wollte gerade sagen, das muss man, glaube ich, schön, dass du es immer ansprichst, weil uns wird dann immer ein bisschen so nachgesagt, ja, ihr erkennt dann gar nicht die schönen Tore an, aber in dem Fall, also ich erkenne jedes schöne Tor an, ich habe mich auch über das Mbappé-Fall, diesen Volley dort irgendwie gefreut, noch hier habe ich mich drüber gefreut, ne, aber man kann ja dann trotzdem immer noch
über den Game.
Genau, ich wollte es gerade sagen, aber trotzdem müssen wir dann immer noch über den Torhüter sprechen, aber ich freue mich, ich bin natürlich der Letzte, der dann so ein geiles Tor nicht feiern würde, also freue ich mich natürlich jedes Mal.
Ja. Ne? Wir hatten aber, also das war das eine, ich muss es mal kurz überlegen, wir hatten nämlich jetzt mit Hugo Lloris, der schon einen Haufen Spiele gemacht hat, haben sie gestern auch gesagt, hier neuer Rekord, Nationalspieler. Ja?
Natürlich, die meisten Spiele bei einer WM für Frankreich.
Jetzt machst du dich in Anführungszeichen niemals angreifbar, wenn du einen Hugo Lloris spielen lässt. Die Frage ist natürlich, was für eine Alternative hast du? Gerade wenn es in die Richtung geht, moderner Torhüter, vielleicht mal den Raum verteilen, oder du verlässt dich einfach auf die Erfahrung, die er hat. Ne? Oder du verlässt dich einfach auf einen Torhüter, der genau das hat, was du brauchst, ne? Um eine erfolgreiche WM zu spielen. Und ich glaube, Frank hat ja trotzdem eine erfolgreiche WM gespielt. Definitiv. Auf die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Es wird ein Hugo Lloris einfach nicht gebraucht in sonstigen Dingen wie Zielverteidigung. Wurde gestern angesprochen, es sind zwei sehr große Innenverteidiger da, die dir sehr viel im Raum wegmachen, gerade so bei Ecken oder so.
Plus Koundé als Rechtsverteidiger, ne? Der auch recht groß ist.
Ja, genau. Also da hast du, und ich glaube, Rabiot ist ja auch jetzt nicht der Allerkleinste, der wahrscheinlich bei defensiven Standards auch mit am Start ist, ne? Und da hast du halt dann schon die Möglichkeit, dass da relativ viel weggenommen wird. Wir hatten ja diese eine zögerliche Szene.
Och ja, Himmelswillen.
Und das ist halt so eine richtige Himmelswillen-Szene, weil da sagt jetzt auch der Kommentator wieder, ja klar, bei so einer Kerze, da wünschst du dir, dass dein Torhüter kommt.
Da also bei der ersten, ich weiß, welche Szene, genau, da lag er dann Lloris noch recht lange
noch oben. Genau, da lag er, ja.
Aber den ersten Ball, schwierig, wenn er dort hochgeht, aber den zweiten, finde ich, muss er, auch wenn er dann von dem Upamecano dort bedrängt wird. Also ich glaube, Upamecano schiebt dort Cuti Romero dort in Lloris rein, da gibt es dann auch das Foul. Aber da, also in der Szene finde ich, muss er konsequenter hingehen, aber in der ersten, diese erste Kerze dort hochzugehen, schwierig.
Weil das ist schwer, weil so eine Kerze ist schwer.
Dann knuschelt es halt und kracht es dort so, weißt du? Also,
Ja, also so eine Kerze ist schwer. Das ist, glaube ich, auch so eine Aussage, die dann... Ein sehr undankbarer Ball für ein WM-Finale, ja, in der 10. Minute. Ne?
Komplett.
Also, was ist das? Ne? Dann nimmst du doch lieber eine Flanke, wo du mit Dynamik hingehen kannst, wo du sagen kannst, jawohl, ich habe den Ablauf drin, ich sehe den Ball, ich scanne außen rum, muss ich mich nach da und da vielleicht überhaupt mit dem Knie schützen oder muss ich es gar nicht? Aber dann kommt so eine Kerze da, legt mich da hinten rum, ey. Das ist echt, das stimmt, ekelhaft. Aber dann bleibt er natürlich liegen und ich denke so, okay, warum bleibt er gerade liegen?
Ja, wahrscheinlich ein bisschen Magendreieck oder sonst oder Plexus oder so drauf
gekommen. Das sah komisch aus. Also ich habe jetzt keinen richtigen Druckpunkt da dann gesehen, wo er eine reinbekommen hat oder so. Hat vielleicht erstmal gedacht, okay, das muss ich jetzt vielleicht erstmal kurz sacken lassen. Ne? Und aber das war schon so ein Tick. Mhm. Auch danach noch so 3-4 Situationen, wo er den Ball geschlagen hat, wo er locker hätte rausspielen können. Aber, und ich bleibe dabei, es ist nicht gewünscht, erstmal, sage ich erstmal. Also es ist niemals gewünscht, weil ich habe mal geschaut, Loris hat die Premier League-Saison genauso viel Ballkontakte schon wie Manuel Neuer. Ich gehe davon aus, dass die Premier League schon 1-2 Spieltage mehr hat. Und Neuer auch Spiele nicht gespielt hat, glaube ich, in der Bundesliga. Ne? Also da muss man dann natürlich runterrechnen, was haben wir pro Spiel. Aber wir haben weit über 500 Ballkontakte in der Premier League zumindest bei Hugo Lloris. Und das ist auch bei Manuel Neuer. Wenn du das jetzt natürlich mit den Ballkontakten Manuel Neuer in der Nationalmannschaft und Lloris in der Nationalmannschaft vergleichst, dann ist es natürlich ein himmelweiter Unterschied.
Ja.
Und ich mache jetzt einfach mal die These auf, dass wir Torhüter im eigenen Ballbesitz nicht mehr brauchen, wenn es die Mannschaftstaktik einfach anderweitig hergibt, weil wir mit Lloris und Martinez zwei Torhüter hatten, die so gut wie nicht am Spielaufbau partizipiert haben, in Anführungszeichen. Und es ist mir jetzt aufgefallen, ich habe mal die letzten 3 WMs mir angeschaut, die Finals, ne, also nur die Finals habe ich mir angeschaut und kann sagen, wir hatten dieses Jahr, also wir nehmen mal Manuel Neuer, 2014, der im ganzen Turnier 341 Ballkontakte hatte. Und jetzt kommt die Rate mal mit Rosenthal-Frage an dich. Wie viele hatte der neue Weltmeister auf der Torwartposition das ganze Turnier über? Neuer 341 Ballkontakte. Wie viele Kontakte hatte Martinez?
213.
Ja, 176, was also das ist fast die Hälfte nur, ne?
Wow.
Und da. Ja. Und wenn du sagst, Lloris hatte schon wenig, der hatte 207, ja, in diesem Turnier, im letzten Turnier waren es 191, ne? Also du siehst da schon eine riesen Gap, ne? Also du siehst da eine Lücke, die aufschlägt. Und da siehst du halt aber einfach auch, glaube ich, dass Martinez gar nicht so viel gefordert war, weil Argentinien extrem aktiv das Spiel über die 6 von der IV auf 6 dann gespielt hat und so weiter. Das hat man ja auch gestern gesehen, dass es eine sehr aktive Spielweise war, ganz wenig hintenrum. Frankreich ist auch wenig eingelaufen, ja. Aber ich glaube halt einfach, dass sie es in dem Moment auch nicht gebraucht haben. Ne? Und Lloris hat alleine schon, glaube ich, gegen, ich weiß gar nicht, England 100 Ballkontakte gehabt, gefühlt, diese 100 Abstöße oder so. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, wir gehen von dieser Ballkontaktsache, ich glaube, es ist mannschaftsspezifisch, das ist das eine. Und das Zweite ist, es geht zurück, auch wenn in dem neuen FIFA-Bericht steht, dass wir sehr, sehr viel mehr Kontakte hintenrum gespielt haben. Ne? Aber ich glaube, das waren dann eher die kleinen Teams. Wie siehst du diese Entwicklung mit eigener Ballbesitz?
Also ich glaube, wir hatten ja nach der WM 2014 diesen Trend, dass irgendwie jeder Manuel Neuer irgendwie sein wollte und jeder hat irgendwann irgendwie gefordert, der Torhüter muss mindestens 18, 20 Meter vom Tor immer stehen und die Bälle mindestens 25 Meter vom Tor dann abfangen. Hat man, glaube ich, gemerkt, dass das einfach nicht so einfach mal überzustülpen ist und dass es da einfach ganz besondere Tore dafür braucht. Und dass der Trend jetzt eher dahin geht, dass man bestenfalls so 16 Meter oder so sich zwischen der 16 Meter und 11 Meter Punkt so hin und her bewegt die ganze Zeit und Bälle dann bestenfalls so 18, 20 Meter vom Tor dann mal abfängt. Gar nicht so krass raumgreifend ist. Und dass es wieder vermehrt Torhüter gibt, die, glaube ich, ihre Stärken vornehmlich in der Zielverteidigung haben. Das ist nochmal krasser bei Nationalmannschaften, weil du einfach nicht die Zeit hast, um irgendwelche Taktiken einzutrainieren, irgendwelche Strategien dir auszudenken, gerade im Ballbesitz. Deswegen ist Frankreich da, glaube ich, das prädestinierteste Beispiel, die da einfach einen extrem konservativen Fußball spielen, einen ergebnisorientierten Fußball spielen, was man gut finden kann, schlecht, aber es ist halt immer zielgerichtet, finde ich. Und das ist genau das, was Deschamps, glaube ich, verstanden hat, worum es bei Nationalmannschaften geht. Dass man da nicht, er hat es ja, glaube ich, selber mal gesagt, ich nominiere nicht die besten Spieler, ich nominiere die beste Gruppe. So,
ja. Ne?
Das muss man, glaube ich, immer im Hinterkopf haben, wenn man Nationalmannschaften und dann auch die Einbindung der Torhüter damit bewertet. Und das ist ja immer so, dass Weltmeisterschaften immer oder große Turniere immer ein Trendsetter waren für dann auch die einzelnen Teams auf Clubebene. Also sei es dann nur irgendwie nach der WM 2014, als dann das langsam losging, dass viele Teams so mit Dreierkette gespielt haben oder Fünferkette gespielt haben. Ne? Und bei Torhütern, finde ich, ist es jetzt mittlerweile ähnlich, dass man eben sieht, dass Torhüter auch vorrangig ihre Stärken wieder oder wie wir diese Rolle rückwärts Anführungsstrichen machen und eher wie diese ihre Stärken haben auf der Linie, beziehungsweise auch in der Raumverteidigung. Ne? Und Raumverteidigung eher Bereich Linie bis maximal 10 Meter vors Torso, also eben Flankenverteidigung, sowas halt. Das finde ich, sieht man extrem jetzt auch bei diesem Turnier wieder.
Wir hatten wenig so ganz hochstehende, glaube ich. Also es hatten wir ganz, ganz selten. Ne? Also dass wir dieses Neuer gegen Algerien, das wird auch niemals ausgeblendet werden. Ne? Ich glaube, das wird auch bis zum letzten Tag wird es, glaube ich, ausgeschlachtet werden. Und da war er unser Manu mit dem grünen Trikot, der alles abgesenzt hat hinten. Und wenn man nur mal dran denkt, als er auf seine rechte Seite hinten rausgeht und wenn der algerische Stürmer einfach draufgetreten hätte damals, da wäre der Manuel Neuer ins Nichts gegrätscht und dann wäre es auf einmal.
Ins Campo Bahia zurück.
Genau, richtig. Ne? Und das wäre dann, das war so ein Tanz auf der Rasierklinge. Und deswegen sage ich auch, das eine Spiel hat das Ganze zwar geprägt, aber es ist den Leuten einfach nicht klar, wie oft, also es war den Leuten bis heute auch nicht klar, glaube ich, so nach dem Motto, da muss er mehr mitspielen, wie risikobehaftet es eigentlich ist und wie sehr, dass es da dann auch auf Glück geht. Natürlich kannst du sagen, hinter deiner eigenen Kette, die relativ hoch steht, brauchst du einen Torhüter, der tiefe Bälle gegen eine Mannschaft, die sie einfach nicht so gut spielen kann, wie es damals Algerien war, gut wegnehmen kann vielleicht. Und Hut ab, dass es damals so funktioniert hat. Aber heutzutage, wo du gefühlt einen Trainerstab hast, der aus keine Ahnung, wie viel Trainern besteht, der alles genau analysiert, wie der Gegner jetzt auftritt und so weiter, ist es, glaube ich, sehr viel schwerer, ne, auch für den Torhüter dann noch zu sagen, okay, ich laufe alles ab, was mir tief hinter die Kette gespielt wird oder so. Das ist schon schwierig und dann, deswegen sehe ich das auch so, aber noch zur Ballbesitzgeschichte, wie ich gerade noch eins sagen, wir hatten 2014, hatten Romero mit 243 und Neuer mit 341. Ne? Also das heißt, wir haben insgesamt in Summe fast 600 Kontakte gehabt. Und jetzt haben wir 320 Kontakte bei den Finaltorhütern, bei den beiden, was sie das ganze Turnier über gespielt haben. Ne?
Ja.
Und das zeigt einfach für mich auch, dass die Top-Mannschaften, auch wenn man 2018 anschaut, nicht mehr darauf angewiesen sind, so aktiv ihren Torhüter im Spielaufbau mitzunehmen, glaube ich. Ne? Also wir haben damit Deutschland natürlich den Vorteil, in Anführungszeichen. Am Ende kannst du sagen, okay, was hat es denn jetzt gebracht, dass wir diesen allerbesten mitspielenden Torhüter haben? Hätten es dann unsere IVs nicht hinbekommen, mit einer 6, die einen Arsch in der Hose hat, hinten rauszuspielen, so als Beispiel, ne? Oder eben, dass lang gespielt wird, wie auch immer. Wo ist dann noch der genaue Sinn? Ich sage, ich gehe bei uns auf Vereinsebene, wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir, glaube ich, ein sehr, sehr großes Problem. Also einen mitspielenden Torhüter, dann, weil einfach das alles viel zu sehr darauf ausgelegt ist. Und ich glaube, wir sind im Amateurbereich und das ist alles noch ein Tick anders, aber ich glaube, dass sich das in der Nationalmannschaft, gerade bei kleinen Teams, die sich aus Pressing-Situationen lösen, gegen große Teams zum Beispiel, schon sehr, sehr gut eingebürgert hat. Das sagen auch die Werte aus dieser FIFA-Analyse. Ja. Aber bei großen Teams, die wirklich Bock haben, ihr Spiel zu machen und durchzuziehen, ist es, glaube ich, gar nicht mehr so auf dem Zettel. Ne? Da werde ich auch nochmal ein paar genaue Daten raussuchen. Wenn wir uns nochmal sehen, im Podcast hören,
ja, gern.
Dann werde ich die gerne mal präsentieren. Weil das hatte ich mir jetzt schon vorgenommen, weil es einfach interessant ist. Auch wenn man da natürlich super viel reininterpretieren kann. Ne? Das ist halt auch so. Aber das ist so meine Meinung.
Ne? Genau, also um da vielleicht mal kurz die Klammer zuzumachen. Du hattest ja eingangs erwähnt, ne? Welche Alternativen hat da Frankreich? Auf der Bank waren jetzt mit Alphonse Areola, Torhüter von West Ham, auch mehr oder weniger zweite Geige, weil Lukas Fabianski da immer noch da gesetzt ist, absolute Vereinslegende auch. Steve Mondanda ist auch nicht mehr so taufrisch. Man hat es auch im Spiel gegen Tunesien war es dort, glaube ich, gesehen. War es Tunesien? Tunesien war es, genau. Auch gesehen, das ist auch nicht mehr mit seinen 37, also das war immer so ein kleines Bonbon, was Didier Deschamps ihm da gegeben hat. Aber man hat eben mit Mike Maignan, der aktuell wieder verletzt ist, ein Keeper von AC Milan, schon einen Keeper, der eigentlich alles mitbringt, also extrem komplett, spielerisch gut, mutig in der Raumverteidigung, also der Linie extrem schnell. Da hat man, glaube ich, für die Zukunft einen, der das nochmal anders interpretieren könnte. Das würde mich dann auch interessieren, wie das dann vielleicht auch aussieht, wenn du einen Keeper hinten drin hast, der einfach von sich aus sagt, hey, jetzt spiele ich vielleicht doch mal den Ball. Ne? Natürlich kann es auch sein, dass du jetzt in irgendwelchen Drucksituationen hast, einen Lloris, der kloppt das Ding halt lang, weil es so gewollt ist. Und Maignan, der sicherlich weiß, okay, im Zweifel soll ich den Ball lang schlagen, aber er kommt dann vielleicht mal in irgendeine Stresssituation, wo er dann im Club immer diesen Ablauf drin hat, hey, ich spiele jetzt den gechippten Ball irgendwie auf den Außenverteidiger oder ich spiele jetzt durch die Sechs durch, der das dann einfach intuitiv anders löst. Das, mal sehen, wie das dann wird.
Es kann ja nur ein Vorteil sein, wenn du einen Torhüter hast, der kicken kann. Klar. Es kann, also das muss man ja, also nicht, dass wir jetzt, nicht, dass es jetzt rüberkommt und sagt, hey, die müssen alle nicht mehr kicken können. Mhm. Es kommt natürlich auf die Mannschaftstaktik an und es kann dir immer noch einen riesen Vorteil geben, aber kennst du das, dass dann die IVs nicht manchmal nicht wissen, was sie machen sollen und kicken alibimäßig zum Torhüter zurück. Mhm. Und das habe ich schon auch in der Nationalmannschaft des Öfteren gesehen. Ne? Ich will jetzt nicht die Szenen plus Minute plus irgendwas raussuchen, kann ich gar, aber das ist, da, es geht ja ums Grundlegende. Und das ist ja das Problem. Wenn du weißt, okay, ich habe einen, der kann's, ich kicke ihn einfach zurück. Die Spielsituation gibt es nicht mal her, aber ich kicke ihn einfach zurück und dadurch hat dann der Gegner wieder mehr Zeit anzulaufen, zuzustellen und so weiter. Und das ist dann dieses Ausrechenbare, in Anführungszeichen, was dann oft mal einfach darin mündet, dass der Torhüter, der eigentlich super gut kicken kann, aber nicht mehr weiß, was soll ich jetzt ganz hinten machen, wenn ich 60 Meter Wiese vor mir habe. Und das ist ein Spiel gegen eine gute Mannschaft, die alles sehr gut zustellt. Und in der Zwischenzeit stellen auch Mannschaften gut zu, die nicht Top 10 in der FIFA-Rangliste sind. Ne? Und das ist ja der Punkt. Ne? Und da sehe ich dann das Problem, wenn dann die Mitspieler oder der eigene Trainer das mit als Alibi nimmt, wenn er nicht weiß, was er machen soll, kickt ihn zurück, der wird schon was mit anfangen. Da gibt es schon, weißt du, also da gibt es so einen Unterschied, finde ich. Ne? Und deswegen.
Werden wir auf jeden Fall weiter beobachten, wie es dann mit Frankreich weitergeht. Ich glaube jetzt nicht, dass Hugo Lloris dann nochmal bei der nächsten WM dabei sein wird. Ist jetzt auch schon 35 oder wird jetzt bald am 26.12. am zweiten Weihnachtsfeiertag 36 Jahre alt. Von daher, wir sehen, wie es da auch weitergehen wird. Axel, lass uns mal vielleicht so eine ganze Schleife um dieses Turnier drumherum machen. Vielleicht mal so ein kleines Ranking erstellen, welche drei Torhüter uns jetzt da so am meisten begeistert haben in diesem Turnier. Ich würde sagen, wir machen das so im Ping-Pong-Prinzip, oder?
Würde ich sagen. Ja, ich bin also, gespannt, ja.
Dann würde ich einfach mal anfangen mit einem Torhüter, der, oder mein Platz 3 sozusagen, wenn man so will, ist Bounou, Keeper von Marokko. Hat mich einfach begeistert, weil er einerseits diese Nervenstärke auch bei Elfmetern hatte und gleichzeitig auch, ich habe dann im Spiel gegen Frankreich ganz gut gesehen, auch einfach ganz gut kicken kann. Also man hat dann vielfach gesehen, als Marokko dann wieder auf Viererkette umgestellt hat, wie er dann teilweise so zwischen die Innenverteidiger geschoben hat oder nah an die Innenverteidiger geschoben hat, dann so eine Torwartkette gebildet hat und da sich auch auf jeden Fall mutig präsentiert hat, hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Deswegen wäre das jetzt mein bronzener Handschuh sozusagen, geht an Bounou.
Ja, das ist halt mein silberner Handschuh schon, muss ich wirklich sagen.
Ja, ich glaube, es wird auch bei uns beiden, glaube ich, auf die drei gleichen Torhüter hinauslaufen. Aber erzähl erstmal weiter.
Das war, weil er für mich halt auch einfach, der war für mich einfach auch maßgeblich dafür beteiligt, ein Teil einer Mannschaft zu sein und nicht nur ein einzelner guter Torhüter, ne? Also nicht nur ein einzelner individueller Spieler, sondern einfach, dass er in die Mannschaft sehr gut reingepasst hat. Und da nehme ich ihn auch auf jeden Fall mit rein. Auf drei habe ich einen, der komplett unsachlich ist. Und auch, wir hatten es schon öfters drüber, also unsachlich im Sinn von, es ist eine unsachliche Bewertung und es ist für mich einfach der Torhüter von Holland.
André Snoppert.
Genau. Also ganz klar ist Snoppert für mich da einfach mit drin, weil es einfach eine krasse Story ist und weil wir einfach in der Richtung sind. Gut, bei Martinez ist es sogar relativ ähnlich, wenn nicht genauso krass, ne? Aber dass Van Gaal das alles so umgesetzt hat und ihn tatsächlich eingesetzt hat, auch wenn er es hätte viel einfacher haben können, in Anführungszeichen. Ne? Deshalb gehe ich da auf ihn. Du wirst jetzt wahrscheinlich, ich spoiler kurz, bevor du jetzt deine Meinung zu ihm sagst, du hast ja auf zwei auf jeden Fall 1000% den Torhüter Livakovic.
Komplett.
Ne? Und deswegen aber sag doch erstmal zu Noppert, kannst du es irgendwie verstehen, dass ich ihn auf drei wähle?
Ich kann es absolut verstehen. Wir haben ja nachher noch so eine andere Rubrik, Torhüter, die uns einfach positiv überrascht haben, wo wir jetzt quasi vorher ein anderes Bild vielleicht hatten oder so. Ne? Da kann ich vielleicht mal vorwegnehmen, da habe ich Noppert auch gewählt, deswegen würde ich das kurz hinten anstellen. Livakovic ist für mich auf Platz 2, du hast natürlich völlig recht. Liegt auch einfach daran, weil er sich durch diese Elfmeter da einfach komplett in den Fokus gespielt hat und dann auch die tollen Paraden auch gegen Brasilien dort im laufenden Spiel gehabt hat.
Auch so wichtig. So wichtig. Ne? Also das wäre auch gut und gerne, hätte das auch ganz anders ausgehen können.
Genau, also tatsächlich wäre es auch so gewesen, hätte Martinez jetzt auch nicht diese überragende Final-Performance, also diese Parade 120, haben wir schon angesprochen, und noch so einen parierten Elfmeter nach hinten raus, ne, gehabt, dann hätte Livakovic da auch auf jeden Fall den goldenen Handschuh verdient. Oder ich hätte es auf jeden Fall nicht gewundert, würde dieser goldene Handschuh an ihn jetzt gehen. Deswegen tolles Turnier gespielt, sich absolut in Fokus gespielt und vielleicht auch so mit einem kleinen Blick so auf die Zukunft, ob da vielleicht irgendwie andere Vereine aus den Top-Ligen Europas, vielleicht auch der Stand des Südens da mal zulangt.
Der ist ja komplett unterm Radar, ne? Also der spielt ja irgendwo östlich, ich glaube, also Kroatien. Bei Zagreb spielt der. Mhm. Aber lange, ich glaube lange. Also der war noch nie woanders gefühlt, ne? Also der ist
schon da. Halt jedes Jahr Champions League gespielt oder Europa League Minimum, so mit Zagreb, ne? Ist ähnlich so dieses, es ist ein bisschen off-topic, aber so dieses Olli Baumann oder Kuhn Castells Ding, ne? Du weißt halt, du hast eine gute Zeit und spielst halt aller Jubiläare mal irgendwie international.
Mhm. So. Genau. Und entwickelt sich natürlich auch in dem Moment. Genau. Nicht nur so, dass du nimmst es ja auch alles mit. Und du hast jetzt natürlich hier einen, der das beste Torwartalter hat, der zu 1000%, ich weiß nicht, meine Hand lege ich komplett dafür ins Feuer, irgendwo anders aufkreuzen wird, spätestens im Sommer, ne, glaube ich schon. Und Zagreb sich da freut über ein bisschen Cash, wobei ich jetzt auch nicht um die Vertragssituation weiß und so weiter. Aber wäre natürlich toll, wenn er dann noch woanders irgendwie auf den Schirm kommt. Ne?
Genau, also absolut.
Die Nummer 1 können wir uns sparen, oder?
Haben wir ja schon eingangs besprochen, genau. Bonu hast du jetzt auch schon besprochen, dein Platz 2, aber ansonsten nochmal ganz große Props an Emi Martinez, absolut verdient. Wie gesagt, komme ich sehr, sehr schwer aus dem Staunen raus, wenn ich an ihn denke. Von daher,
Emi Martinez. Auch Aston Villa wird höchstwahrscheinlich, das ist ja immer so eine Sache, ne? Wenn so ein Torhüter dann in England bleibt, dann weißt du ja gleich, oder wenn einer von England irgendwie wechselt, dass der gleich mal das Doppelte kostet von dem, was man eigentlich verlangen würde,
genau,
wenn er jetzt nicht in England wäre. Deshalb denke ich schon, wenn überhaupt, wäre dann ein Wechsel innerhalb Englands möglich. Ich glaube, woanders hin wird es schwer, ne? Außer es ist halt ein Club mit einem ganz großen Geldbeutel. Paris könnte ja noch so einen 7. Torhüter oder einen 8. Torhüter mit so gefühlt, aber es ist ansonsten schwer, ne? Also den da irgendwo unterzubekommen, gerade wenn du
in England... Zumal auch die ganzen Top-Teams auch allesamt schon verplant sind. Also Arsenal mit Ramsdale, Man City mit Ederson und Stefan Ortega, Tottenham, gut, mit Lloris, weiß man jetzt nicht. Interessant, Man United auch interessant. Liverpool ist durch, Chelsea ist eigentlich auch recht fix mit zwei eigentlichen Top-Keepern. Ja. Aber es ist auf jeden Fall für ihn, sage ich mal, nicht zu seinem finanziellen Nachteil, wenn er in der Premier League jetzt bei Aston Villa weiterkickt. Ja, auch wenn Aston Villa natürlich jedes Jahr, und die letzten Jahre immer so ein bisschen Probleme hatte, die Klasse zu halten. Aber dieses Jahr sieht es zumindest, Stand jetzt nach, lass mich kurz gucken, nach 15 gespielten Spieltagen ganz okay aus. 5 Punkte Vorsprung.
Ja, also der soll jetzt erstmal ein bisschen Ding irgendwo am Strand in Argentinien
Wochen
Urlaub machen und und dem müssen wir uns keine Gedanken machen. Der wird irgendwo sein Glück finden, wenn er es nicht in Villa, bei Aston Villa schon gefunden hat. Ne?
Ich denke auch, genau. Genau. Und dann, nächste Kategorie wäre jetzt eben gewesen, auf die wir uns jetzt vorbereitet haben, welcher Keeper uns einmal positiv und einmal negativ sozusagen überrascht hat, von dem wir vielleicht vorher ein anderes Bild hatten, welches sich dann jetzt einfach durch diese WM, durch dieses Turnier einfach grundlegend geändert hat. Bei mir war es, habe ich vorhin schon angesprochen, André Snoppert. Hatte ich vorher 0,0 auf dem Schirm, muss ich echt sagen, und ich war auch echt erbost, als es hieß, Marc Flecken einerseits sich nominiert. Dann dachte ich, okay, komm, Justin Bailo spielt, ist Stammkeeper bei Feyenoord und so weiter.
Haken dran, ja.
Genau, und dann spielt dort irgendwie komplett Unbekannter, gibt dort sein Nationalmannschaftsdebüt irgendwie bei einer WM. Und hat, finde ich, extrem, jetzt ohne großes Aufregen gespielt, so, ne? War fußballerisch ganz okay, hat jetzt auch nicht da Bäume ausgerissen, wurde auch, wir hatten es vorhin auch schon angesprochen, auch nicht so oft gefordert, einfach, ne? Aber hat mir da absolut positiv imponiert, muss ich sagen. Also André Snoppert ist auf jeden Fall ein Schlag, oder bei mir im Kopf jetzt positiv abgespeichert oder überhaupt erstmal abgespeichert, als ich es vorher gedacht hätte.
Ja, sehe ich, wie gesagt, ich habe ihn ja anderweitig irgendwo reingewählt, ne, was natürlich relativ unsachlich ist und diese Kategorie deine natürlich sehr viel eher ausfüllt, sage ich jetzt mal. Ne. Ich muss aber auch sagen, wenn wir jetzt eins weitergehen, also wenn ich jetzt einen nehmen müsste, ich habe keinen, der sich in den Vordergrund so richtig gespielt hat, ne? Beziehungsweise positiv aufgefallen ist. Natürlich kannst du sagen, positiv aufgefallen ist der Torhüter von Japan mit seiner Doppelparade gegen Deutschland, weil er war dann am Ende des Tages irgendwo dafür verantwortlich, dass Japan weitergekommen ist. Ne? Aber du kannst es ja nicht an einer Situation festmachen. Das wäre dann, wenn dann so überhaupt so ein ganzes Auftreten oder so, ne? Also eines, wie du auch schon sagst, nicht nur, wo komme ich her, sondern was habe ich dann auch geliefert. Und es war ja sehr, sehr ordentlich, was Norbert gemacht hat. Und ich kann.
Ja, aber wie gesagt, Gonda wäre jetzt ja so eine eigentlich eine ganz interessante Thematik, die ich absolut unterschreiben würde, weil mit so einer Parade kannst du dich ja einfach auch in den Vordergrund spielen, wenn es halt. Auch so ein Uchoa oder sowas, ne, der das natürlich viel, viel öfter gemacht hat, aber letztlich ist er ja auch ein Keeper, der bei diesem Turnier auch nur mit dieser einen Parade gegen Lewandowski auf sich aufmerksam gemacht hat und dann irgendwie auch das Internet explodiert ist und so weiter. Darum ging es
also vielleicht. Ich muss sagen, ich habe nicht viele Spanien-Spiele gesehen. Es gab ja auch nicht so viele, aber er hat mich nicht überzeugt, ne? Also es ist das Tor, das er bekommt gegen Japan. Glaube ich.
Ja.
Sorry, Friends, aber das beim besten Willen. Es war für mich jetzt nicht unhaltbar. Im Gegenteil sogar. Es war für mich ein Ball, den er halten muss, glaube ich. Ne? Und davor diese Unzulänglichkeit nach dem Spielaufbau, wo du dann zum Beispiel gesagt hast, okay, kann man drüber wegsehen und so. Aber ich finde, in Summe hat er mich nicht, also das, was ich gesehen habe, und das ist ja immer das Schlimme, dass du sowas dann auf 3x3 Minuten Zusammenfassung runter reduzierst. Ne? Deswegen immer auch dünnes Eis unsererseits oder meinerseits, sage ich jetzt einfach mal, weil ich einfach nicht die Spiele geschaut habe. Und was man auch sagen muss, ist Thibaut Courtois, da hast du einfach gemerkt, wenn du da einzig, in Anführungszeichen, tolle Torhüter bist, nicht Torhüter, sondern Spieler bist, der das Ganze so ein bisschen, dann bringt es nichts. Und ich fand auch die Aussagen nicht ganz so passend einfach nach dem WM aus, die er dann auch teilweise getätigt hat. Weißt du, was ich meine? Diese grenzwertigen, wie schlecht wir doch sind und wie manche sich ans mal selber an der eigenen Nase packen sollten und so. Finde ich halt, er war ein Teil davon. Ne?
Okay.
So, und das waren jetzt so zwei, in Anführungszeichen, nicht Negativbeispiele, aber schon halt auch Dinge, wie es auch laufen kann, was die Wahrnehmung für mich so ein bisschen getrübt hat, sage ich jetzt einfach mal.
Ja.
Was so gar nicht in die Kategorie jetzt reinpasst, ne? Aber irgendwas
muss ich sagen. Aber es geht ja darum eben, dass das öffentliche Bild, was man vielleicht vorher irgendwie hatte, da ein bisschen getrübt worden ist, so durch die Leistung oder eben durch Aussagen nach dem Turnier. So, ist völlig okay. Bei mir war es tatsächlich Manuel Neuer, der mir bei diesem Turnier, wir hatten es auch beide hier schon im Podcast einmal und auch bei dir auf YouTube im Livestream letzte Woche lange besprochen, war einfach kein gutes Turnier von ihm. In allen Belangen, Spielaufbau, Raumverteidigung, als auch dann letztlich die Zielverteidigung, die bei mehreren Gegentoren einfach dafür gesorgt hat, dass Gegentore fielen. So.
Ja.
Ne? Das ist jetzt halt leider dieser Punkt gewesen, der mich dazu bewegt hat, dass diese Kategorie einfällt, ist eher negativ aufgefallen in meinem Bild, eher getrübt von ihm.
Ja, das sehe ich auch so.
War, glaube ich, auch der naheliegendste Guess. So, ne?
Ja, genau. Also ich glaube auch der was man auch sagen muss, ist, dass ich da jetzt gar nicht mehr so drauf eingegangen bin auf Manuel Neuer, weil ich habe den gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Ja.
Also vor allem letzte Woche nur über Manuel Neuer geredet, das YouTube-Video gemacht von Manuel Neuer von G und so, weißt du, ich hatte es schon gar nicht mehr so drin, aber ja, natürlich ist es auch so einer, der da mit in diese Negativkategorie reingehört. Das ist so mein. Ich finde, es war insgesamt nicht das Turnier, wie gesagt, wo sich ein Torhüter in den Vordergrund, nicht durch irgendwelche neuen krassen Sachen, weil ich glaube, wir müssen uns das abgewöhnen, dass es irgendwelche neuen krassen Sachen gibt.
Ja, genau. Da gibt es, glaube ich, die einzige Sache, deswegen hatte ich es vorhin mit Alice auch noch angesprochen, mit dieser Blocktechnik oder dieser einzigen Einsverteidigungstechnik. Das ist, glaube ich, so das Einzige, weil ich auch immer mal gefragt habe, hey, was denkst du, was ist so ein neuer Trend und so weiter, immer angesprochen auf dieses Manuel Neuer Algerien-Ding. Das ist, glaube ich, so, das ist in Zukunft nur solche ganz kleinen, wirklich ganz kleine Anpassungen oder Neuerungen geben würde. Ne? Und das ist eben so ein bisschen blocken oder so.
Wir müssen das ja differenzieren, was so mitspielende Torhüter angeht. Wann ist ein Torhüter jetzt mitspielend? Wenn er erstmal hinten alles wegnimmt, also alles im Raum wegnimmt und abläuft und keine Ahnung. Oder ist er dann mitspielend, wenn er einen Ball hingespielt bekommt und spielt ihn dann weiter? Ist er dann mitspielend? Also ich glaube einfach, komplett trifft es, glaube ich, ganz gut. Und es ist immer gut, wenn du einen kompletten Torhüter hast, der dir alle Schubladen aufmachen kann und aus jeder Schublade was Sinnvolles und Zielführendes rausholen kann. Ne? Ist immer sinnvoll. Aber wie wir gemerkt haben, Zielverteidigung war Trumpf und Torhüter ist Torhüter. Und bei dieser WM hatten wir tatsächlich weniger den kompletten Torhüter gebraucht, sondern eher den Zielverteidigungstorhüter. Weil gerade die Mannschaften, die auch in die Endrunden gekommen sind, Marokko ausgenommen, das war es kollektiv, ne? Also komplett alle, auch Bono, wie gesagt, den ich da komplett mit reinnehme, als sehr wichtiger Spieler, waren es alles auch Mannschaften, die Bock hatten, selber den Ball entweder wie Frankreich einfach vorzuklopfen, so gefühlt, ne? Oder wie Argentinien einfach extrem strukturiert rauszuspielen, ne? Mit viel Zockerei und so weiter. Und ja, deswegen war der komplette Torhüter dieses Turniers, in diesem Turnier gar nicht so gefragt, glaube ich, ne? Weil einfach die Mannschaften das nicht gebraucht haben.
Ja, ja, sehr gut. Glaube ich auch. Und ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Schlusswort, um dieses Turnier so analytisch eingeordnet zu haben. Und wir müssen natürlich auch noch sagen, wir hatten es in der letzten Folge, die ich mit Max aufgenommen hatte, eine kleine Vorhersage getroffen. Und wer es gehört hat, Max hat komplett ins Schwarze getroffen, hat gesagt 2-2 nach 90 Minuten. Und dann Elfmeterschießen, was Argentinien gewinnen wird. Also an der Stelle schon mal ganz großen Respekt für diese Vorhersage. Und ich hatte mit ihm während des Spiels noch gechattet und er schrieb mir halt währenddessen, als das Elfmeterschießen losging, dass Martinez auf jeden Fall den zweiten Elfmeter halten wird und hat wohl auch gesagt, auch wenn ich es nicht sagen kann, aber seine Freundin kann es wohl bestätigen, dass dieser dritte Elfmeter von Tchouaméni oder der vierte war es dann, glaube ich, von Tchouaméni, dass der auf jeden Fall daneben gesetzt wird. Also an der Stelle, Max, ganz große Props. Deswegen bist du wahrscheinlich der Jurist von uns allen und hast auch einen Doktortitel. Deswegen gehen liebe Grüße raus an dich. Hast du dir auf jeden Fall verdient. Bist leider, haben leider kein Tippspiel gemacht. Von daher kann ich jetzt auch nichts übergeben. Wir können dich hier nur ehren und unsere Lobpreisung für dich aussprechen, Max, an der Stelle.
Kann ja eigentlich auch gar nicht sein. Also es ist ja ein richtiger... Also als eine Frau würde ich sagen, voll die Kräuterhexe so, ne? Also alles komplett in irgendeinem... Irgend so einen Trunk reingeschaut oder in irgendeine Glaskugel oder so, ist ja verrückt.
Das ist echt krank, ja.
Ja, mega. Ja, der sollte vielleicht mal aufpassen, dass da nicht irgendwelche Vereine anrufen auf einmal bei ihm und ihn haben wollen als
Guru.
Was auch immer. Ja, genau. Das ist ja verrückt, cool.
Krake Max auf jeden Fall, genau. Ja. Genau, und in diesem Sinne nochmal vielen Dank an alle, die bei dieser WM, es waren dann doch jetzt einige Podcasts, die wir da begleitet haben nach jeder Runde, dabei gewesen sind. Also eines ist natürlich Johannes Skiba, mein eigentlicher Podcast-Buddy, der bei fast allen Folgen dabei war, in der Bundesliga zumindest. Dann Attil Oppermann, Amadeus Marseille, wie gesagt, Max Detmar, auch ganz liebes Dankeschön. Auch Axel, ganz, ganz großes Dankeschön an dich, weil es auch deine zweite Folge, wir haben eigentlich sogar schon 3 Folgen, wenn man so will, aufgenommen, war ja bei euch nochmal oder bei dir im Video-Podcast so zu Gast bei Big Safe Palava, auch wenn wir mal eine neue gesprochen haben. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir auch da die Zeit genommen hast. Und es war wie immer ein Fest mit dir, hier über den Torhüter an sich zu sprechen und auch über das ganz große Ganze und auch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, erste Folge noch über diverse Trikots.
Ja, richtig. Also, was heißt das? Also, aber auch da, wenn wir jetzt so die Trikots ranken, ich war mit beiden Trikots übrigens sehr einverstanden. Wie hast du das gesehen? Also, ich fand die beide sehr ansehnlich, auf jeden Fall.
Kann man nichts gegen sagen. Das waren Trikots, wie dieses Finale es eben auch war. Absolut verdient und absolut auf ganz, ganz hohem Niveau.
Auf ganz hohem Niveau. Gerade das Grün hat mir sehr gut gefallen. Ja, aber gut, lass uns da jetzt, glaube ich, auch einen Haken an die Trikots machen. Ich war sehr gerne, ich möchte natürlich auch noch sagen, ich war sehr gerne hier dabei. Es hat mich gefreut. Es freut mich auch, dass wir, was jetzt so das Manuel Neuer-Ding angeht und wie geht es beim FC Bayern weiter, gar nicht so auf einer Wellenlänge sind. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall auf eine Einladung zum Podcast, wenn es denn soweit ist, dass der FC Bayern eine Entscheidung getroffen hat.
Ne? Das werden wir dann hören, weil es trifft dich ganz gut. Die nächste Podcast-Folge wird am 30. Januar, den Montag, dann erscheinen, nach diesem ersten Bundesliga-Spieltag der Rückrunde. Und das ist dann ja auch der Deadline-Day vom Transferfenster. Also da dürften wir dann schon einiges wissen, wenn es vorher nicht schon so gewesen ist. Da wirst du dann auf jeden Fall frühzeitig Bescheid wissen, wann ich dich wieder ans Mikrofon bitte.
Es war jetzt natürlich, ich wollte jetzt keinen Druck, ich nehme auch den zweiten Podcast gerne.
Mit Druck, aber, mit Druck, Druck kann ich gut umgehen. Da bin ich wie Emiliano Martinez.
Perfekt. Also Emiliano, danke dir für die Einladung und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Ne?
Ja, sehr gut. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao.
Ciao.
Oh, Casillas performs a second miracle save. To win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh! Would you believe it?
Still going, Salah! Courtois again! What a save! Fantastic save!